Herr, segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. In meiner Kindheit in Raschau war ein möglicher Sonntagsspaziergang bzw. Halbtagswanderung nach Waschleide ins Kleinerzgebirge, Tierpark Köhlerhütte Fürstenbrunn. Da führte der Weg an der Ruine der Oswaldkirche, im Volksmund Dudelskirche genannt, vorbei. Mein Vater erzählte uns Kindern die dazugehörige Sage. Ein reicher Hammerherr, Kaspar Klinger, hat sie bauen lassen als Sühne für den Mord an einem Elderleiner Bergherrn. Das war im Jahre 1515, also praktisch am Vorabend der Reformation. Zur Stunde der geplanten Kirchweihe tobte gerade ein furchtbares Gewitter. Der Glöckner traute sich nicht, hoch auf den Turm zu gehen und die Glocken zu läuten. Da tat es der Bergherr, der sein Werk in Gefahr sah, selber und wurde vom Blitz, der das Gebäude traf, erschlagen. Soweit diese Sage, die man, glaube ich, inzwischen auch dort vor Ort nachlesen kann. Es soll hier, der Kern dieser Sage ist nicht der strafende Gott, sondern der Kern der Sage, so hat ihn mein Vater mir auch uns erläutert, Gott will nicht, dass wir seine Vergebung erkaufen. Er wollte nicht diesen Kirchbau. Er will, dass wir zuerst unsere Schuld bekennen und bereuen, ans Kreuz bringen und dadurch Vergebung erlangen. Diese Sage führt direkt hinein in die Problematik des Ablasshandels. Wir können die Vergebung Gottes nicht durch Werke, Geld oder Ähnliches erkaufen. Man muss sich hier nochmal klar machen, das ausgehende Mittelalter war trotz toller Aufbrüche besonders auch eine Zeit vieler und großer Ängste. Ist das 500 Jahre später anders? Als ich die Predigt vorbereitete, ich habe sie ja vorigen Sonntag in Geiersdorf gehalten, da war gerade ein großer Artikel in der freien Presse, die größten Ängste der Deutschen 2017, und die Überschrift lautete, das Gefühl der Ohnmacht hat die Deutschen fest im Griff. Und als größte Ängste wurden laut einer Umfrage genannt, erstens die Angst vor Terrorismus, zweitens die Angst vor politischem Extremismus und drittens die Angst vor Spannungen durch Zuzug von Ausländern. Wir leben offenbar trotz Wohlstand in einer Zeit großer Ängste, in dieser Hinsicht dem Vorabend der Reformation nicht unähnlich. Die Bedrohungen damals waren zum Teil anderer Art. Es gab ständige kleine und große Kriege. Es gab Missernten und Hungersnöte. Konstantinopel, die zweite Säule der Christenheit neben Rom, war in die Hände der muslimischen Türken gefallen und diese drangen unaufhaltsam vor, standen bald schon vor Wien. Immer wieder brachen verheerende Seuchen auf, Syphilis, Pocken, Pest, Ruhr, die wahllos zehntausende Menschenopfer forderten. Für die einfachen Menschen kam besonders noch die Angst vor dem Fegefeuer hinzu. Was hat es damit auf sich? Ich bitte mal, das erste einzublenden. 1. Korinther 3, Vers 15 steht, wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird es Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Hauptsächlich auf diese Bibelstelle, die man gewiss auch anders bildlich verstehen kann, baute sich das ganze Lehrgebäude vom Fegefeuer auf. In das Fegefeuer kamen diejenigen nach ihrem Tod, und das ist jetzt interessant zu wissen, die bereits zum ewigen Leben gerettet sind. Also die Bösen kommen da gar nicht rein. Die zum ewigen Leben gerettet sind, aber noch Sünden abzubüßen haben. Der Ablass diente hauptsächlich dazu, die Qualen des Fegefeuers zu verkürzen und damit früher den Eingang in den Himmel zu ermöglichen. Dieses Lehrgebäude aus einer vagen biblischen Anspielung heraus zeigt, wie problematisch es ist, auch heute, wenn Leute mit großem Eifer bestimmte Lehren oder Sonderlehren aus einer einzigen Bibelstelle beziehen, wo sonst der Gesamtzusammenhang der Schrift etwas anderes sagt. Luthers Wirken als zunächst mal unscheinbarer Augustinermensch richtete sich gegen die damalige Praxis des Ablasshandels. Es war ein blühendes Geschäft der Kirche geworden, mit den Ängsten der Menschen vor dem Fegefeuer. Dabei hatte der Ablass vom Grunde her einen durchaus seelsorgerlichen Gedanken. Ursprünglich ging es um den Wunsch, die Ernsthaftigkeit der Reue besser prüfen zu können. Den Theologen des Mittelalters war es schon klar, dass die göttliche Vergebung der Sünden nicht erkauft, sondern nur geschenkt werden konnte. Man wusste, dass der Tod Jesu als Bezahlung aller Schuld genügte. Mit dem Ablasswerk sollte die Ernsthaftigkeit der Reue dokumentiert werden. Also so etwa, wenn mir eine große Schuld vergeben ist, dann tue ich auch gern was aus dankbaren Herzen für Gott. Oder ich spende auch mal was aus Dankbarkeit heraus. Das ist ja okay. Doch inzwischen hatten sich ganze Bußbücher verbreitet, die auch Beichtsummen nannten, alphabetisch geordnet nach Sündenregistern. Jedes denkbare Vergehen wurde aufgelistet. Zu den Strafen gehörten bestimmte Gebete zu sprechen, das war noch sozusagen das Einfachste, Fasten, Geldabgaben, Arbeitsleistung, Ausschluss vom Gottesdienst sowie körperliche Züchtigung, meist in Form von Selbstgeißelung. Zu Luthers Zeiten war der Ablass zum einen eine begehrte Einnahmequelle, aber auch eine Form der Herrschaft über die frommen Seelen. Die Kirche verwaltete den Schatz der guten Werke. Zum Beispiel gab es Beichtzettel zu kaufen, die volle Vergebung aller Sünden in der Sterbestunde versicherten. Das ist natürlich ein sehr lukratives Angebot. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich mit Sünden beladen sterben könnte oder wenn ich überraschend sterbe, dass das alles dann in Ordnung ist. Ich habe ja schon den Beichtzettel. Zunehmend spielte persönliche Buße keine Rolle, sondern es ging um die Sicherheit, Vergebung käuflich erwerben zu können, die Befreiung aus den Qualen des Fegefeuers zu erhalten und der neueste Clou, den es dann gab, man konnte auch für verstorbene Angehörige einen Ablassbrief kaufen. Der Erzbischof Albrecht von Mainz und Magdeburg war noch sehr jung in große Machtposition gekommen. Er hat sich seine hohen Ämter vom Papst gekauft. Den Ämterkauf nannte man Sidonie. Das war gängige Praxis. Dabei hat er sich ganz hoch verschuldet, weil das ordentlich teuer war. Und deshalb, jetzt schließt sich der Kreislauf, genehmigte ihm der Papst, Ablassbriefe zu verkaufen, damit die Schulden beim Bankhaus Fugger zurückgezahlt werden konnten. Luther, der war noch der Annahme, dass der Ablasserlös zum Bau des Petersdomes verwendet werden würde. Aber das war nur ein vereinbarter Teil. Ein weiterer Teil ging zur Finanzierung der Türkenkriege. Der größte Teil war die Schuldenabzahlung des Erzbischofs. Die Ablassprediger, allen voran der berüchtigte Volksprediger Johann Tetzel, legten voll los. Sie wiesen kaum auf die biblische Vergebung hin, sondern versuchten ihren Zuhörern Angst zu machen, beziehungsweise die vorhandene Angst zu verstärken und sie aus Furcht vor den Qualen des Fegefeuers zum Kauf der Ablassbriefe zu bewegen. Martin Luther hat dieser aggressive, unbiblische und noch dazu geldgierige Ablasshandel schon lange aufgeregt. Bereits in einer Predigt vom 31. Oktober 1516, also genau ein Jahr vor dem berühmten Datum, forderte er die Zuhörer zu wahrer innerer Buße auf und verurteilte die gängige Ablasspraxis. Seine 95 Thesen zum Ablasshandel waren nun eigentlich gar nicht als sowas Besonderes gedacht. Luther hatte zum Beispiel 2 Monate vorher schon mal 97 Thesen zur scholastischen Theologie anschlagen lassen, die auch in akademischen Kreisen debattiert wurden. Dies sollte auch so mit den Thesen zum Ablasshandel geschehen. Ich zitiere die Überschrift. Aus Liebe zur Wahrheit und in dem Bestreben, diese zu ergründen, soll in Wittenberg unter dem Vorsitz des ehrwürdigen Vaters Martin Luther, Magister der freien Künste und der heiligen Theologie, sowie deren ordentlicher Professor daselbst, über die folgenden Sätze disputiert werden. Deshalb bittet er die, die nicht anwesend seien und mündlich mit uns debattieren können, dies in Abwesenheit schriftlich zu tun, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Mir gefällt, schon in der Vorrede, dass Luther seine Thesen nicht als unabänderliche Wahrheit, als göttliche Offenbarung darstellt, sondern als Grundlage zur Diskussion herausgibt, damit durch das brüderliche Gespräch gemeinsam die biblische Wahrheit ans Licht kommt. Das ist mir auch ein Vorbild für unser Gespräch über den Glauben heute. Manchmal wird zu schnell das eigene so als geistlicher Eindruck, der Herr hat mir gesagt oder so, dargestellt. Das kann ja auch persönlich okay sein. Es muss aber die Möglichkeit zum geschwisterlichen Austausch, zum Gespräch, zur Prüfung unter Umständen auch zum Widerspruch und zur Mahnung bleiben. Luther selbst war erschrocken, dass die Thesen innerhalb von 2 Wochen in ganz Deutschland gelesen und diskutiert wurden. Er hat sie eigentlich gar nicht fürs Volk gedacht. Aber er hat offenbar den Nerv der Zeit getroffen, die Angst, aber auch die Bereitschaft auszubrechen und aufzubrechen. Er sprach hinein in die Sorgen um das Seelenheil und die Frage, wie stehe ich zu Gott, oder besser gesagt, wie steht Gott zu mir? Genügt das, was ich tue, vor ihm? Das sind durchaus Fragen, die auch heute Menschen unter uns bewegen. Wobei aus den Thesen deutlich wird, Luther wollte zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht die Struktur der katholischen Kirche, ja nicht mal den Papst in Frage stellen, den er mit Hochachtung in den Thesen behandelt. Manche Thesen sind nur aus der Zeit heraus zu verstehen, aber das Grundsätzliche ist nach wie vor aktuell. Schauen wir uns einige Thesen, einige Glanzlichter an. These 1. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, Matthäus 4,17, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Diese grundlegende These ist wohl auch die bekannteste. Ist auch die einzige, die ich kannte oder auswendig kannte, bevor ich mich mit den Thesen beschäftigt habe. Die Buße gehört als grundlegendes Ereignis zum Leben eines Christen. Die Umkehr vom verkehrten Weg, die Abkehr von der Sünde. Sünde ist ja in erster Linie Zielverfehlung. Buße heißt, ich ordne mein Leben. Ich werfe hinaus, was mich von Gott trennt. Ich lade Jesus neu in mein Leben ein und verspreche, ihm zu folgen, mein Leben nach ihm auszurichten. Sicher haben wir bei diesem Thema oft spektakuläre Lebensführungen vor Augen. Ein Mörder bekehrt sich. Ein ehemaliger Stasi-Offizier wird Christ. Ein Alkohol- oder Drogenabhängiger tut Buße und wird auch gleich noch frei von seiner Sucht. Wunderbar, dass es sowas gibt. Aber das sind die herausragenden Ausnahmen. Jesus hat es den Frommen, den Gesetzestreuen gepredigt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Die Tragik bestand doch darin, dass die Frommen meinten, sie hätten es nicht nötig. Weiterhin wird hier klar, Buße ist kein einmaliger Akt, sondern mein ganzes Leben soll eine einzige Buße sein. Kein Tag ohne Beichtgebet, keine negativen, unreinen, hasserfüllten Gedanken, ohne die folgende bewusste Bitte, Herr, vergib mir, nimm es weg, reinige und bessere mich. Keine Nachlässigkeit im Glauben oder in der Treue zur Gemeinde, ohne die ernste Bitte, Herr, vergib mir. Und dies alles nicht aus Angst vor der Strafe oder weil ich mir den gnädigen Gott verdienen will, sondern einfach eine Lebensäußerung in der Nachfolge Jesu. Es soll eine tägliche Praxis sein, wie Nahrungsaufnahme, Zähneputzen, Hände waschen und so weiter. Luther hat mal gesagt, unser alter Mensch wurde ersäuft in der Taufe. Aber Vorsicht, das Aas kann schwimmen. Wir leben in einer sündigen Welt. Es ist wirklich, obwohl ich das Wort nicht gerne in den Mund nehme, eine Irrlehre zu behaupten, dass bekehrte Christen von der Sünde verschont bleiben. Luther macht deutlich, dass mit dieser Buße, zu der Jesus ruft, nicht allein das klassische Bußsakrament der Kirche mit Beichtstuhl und so weiter gemeint sein kann. Allerdings schätzt er die Beteiligung eines Priesters sehr hoch ein. These 7 lautet, wie gesagt, wer sehen kann, wir schlagen es vorne mit an, dass man ein bisschen vor Augen hat. Gott erlässt überhaupt keinem die Schuld, ohne ihn zugleich demütig in allem dem Priester, seinem Stellvertreter, zu unterwerfen. Damit wird deutlich, der Zuspruch der Vergebung muss von außen kommen. Es ist immer schwerer, vor einem Menschen zu beichten, als allein im stillen Kämmerlein. Sich vor Menschen zu demütigen, klein zu machen, ist nochmal was anderes. Ich habe einen Seelsorger, bei dem ich in Abständen zur Beichte gehe. Das fällt mir nicht immer leicht. Aus folgenden Gründen. Erstens, was denkt er über mich, wenn ich dies oder das beichte? Und zweitens, ist es nicht peinlich, immer dasselbe zu beichten? Aber die Beichte vor einem Seelsorger ist Gott gewollt. Im Beichten, eventuell im Gespräch darüber, auch im gemeinsamen Gebet und dem Zuspruch der Vergebung. Dies gibt mir die Gewissheit, diese Sünde ist vergeben. Ich weiß es mit Datum und ich habe einen Zeugen. Darauf kann ich mich stellen, selbst dann, wenn die Zweifel oder Schuldgefühle in mir wieder hochkommen wollen. Deswegen hat die Reformation die Beichte keineswegs abgeschafft. Das geschah leider erst durch die Aufklärung und den Rationalismus im 18. und 19. Jahrhundert. Gott sei Dank ist der Wert der Beichte in der Neuzeit wiederentdeckt worden. Dazu gehört die Beichte bei einem Seelsorger. Nach lutherischem Verständnis muss das kein ordinierter Pfarrer sein. Wir haben ja nicht diesen Priester, wie es Luther beschrieb, als Stellvertreter Gottes. Jeder getaufte Christ kann das grundsätzlich tun. Es wird ja auch in der Jugendarbeit, aber auch in anderen Bereichen der kirchlichen Arbeit rege praktiziert. Als ordinierter Pfarrer habe ich sozusagen den besonderen Status, dass ich ausdrücklich zur Wahrung des Beichtgeheimnisses verpflichtet wurde bei meiner Ordination, was sogar von staatlichen Stellen, Polizei und Gericht grundsätzlich anerkannt wird. Nochmal, ich mache Mut zur Beichte bei einem Seelsorger, einer Seelsorgerin, schon wegen der Gewissheit. Aber auch die bewusste Beichte im Gottesdienst mit anschließendem Vergebungszuspruch kann eine Hilfe sein. Und zusätzlich soll unser ganzes Leben in der Haltung der Buße ausgerichtet sein. Die Haltung der Buße ist entscheidend für die Vergebung und nicht die Ableistung irgendeiner Zahlung. Deswegen kann es keinen Automatismus geben von Ablass und Vergebung. These 27 heißt, Menschenlehre verkünden die, die sagen, dass die Seele aus dem Fegefeuer emporfliege, sobald das Geld im Kasten klingt. Und These 28, gewiss, sobald das Geld im Kasten klingt, können Gewinn und Habgier wachsen. Aber die Fürbitte der Kirche steht allein auf dem Willen Gottes. Und deswegen bekräftigt Martin Luther nochmal ganz klar in These 36, jeder Christ, der wirklich bereut, hat Anspruch auf völligen Erlass von Strafe und Schuld, auch ohne Ablassbrief. Hat man hinterher noch so Ablass, das lehnt er ab. Und These 37, jeder wahre Christ, sei er lebendig oder tot, hat Anteil an allen Gütern Christi und der Kirche, von Gott ihm auch ohne Ablassbrief gegeben. Für uns als evangelische Christen stehen heute die Fragen, vertraue ich der vollständigen Vergebung Gottes wirklich? Oder vertraue ich mich den Einflüsterungen an, die mir zuraunen, es genügt nicht? Gott wird dich strafen, weil du zu wenig für ihn tust. Oder die gegenteilige Einflüsterung, was habe ich schon zu beichten, das brauche ich nicht. Mir ist Gott auch so nahe, wir kommen eh alle in den Himmel. Damit nehme ich Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit nicht ernst und auch das Kreuz Jesu nicht, der ja dafür gestorben ist, dass wir beichten können und ohne Strafe und Ablassbrief vollständige Vergebung der Schuld erhalten. Das ist ein kostbares Geschenk und keine billige Gnade. Ich hoffe und erbitte, dass auch durch diese Predigt uns die Beichte wieder wertvoll und wichtig wird. Als ich diesen Sommer in Wittenberg war, kam ich mitten in der Fußgängerzone an einem Haus mit geöffneter Tür vorbei. Und darüber stand dann als Name dieses Begegnungsdinge da, These 62. Der Raum war ein christliches Begegnungszentrum von einer Pfarrerin in Wittenberg gegründet, welches gerade auch die vielen Nichtchristen zum Gespräch einlud. Stand nur nirgendwo, wie die These 62 heißt. Ich kann es natürlich auch nicht auswendig. Deswegen habe ich gesucht. Steht schon vorne? Ja. Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Eine wunderbare These. Sie wendet sich kritisch gegen den sogenannten Schatz der Kirche, aus dem der Papst den Ablass austeilt. Und sie wendet sich zum zweiten Sinne kritisch gegen weltlichen Prunk und Schätze der Kirche. Nein, unser wahrer Schatz ist das, was wir bezeugen und weitergeben dürfen. Das Evangelium, das heißt die gute Nachricht von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Ist dir und mir das richtig bewusst, was für einen Schatz wir haben, von dem wir austeilen dürfen? Wir dürfen die Vergebung der Sünden zusprechen. Wir dürfen zusprechen, dein Leben hat einen Sinn und ein Ziel. Du bist gerettet auf Hoffnung, wenn du das für dein Leben annimmst. Wir dürfen der heiligen Taufe einem Menschen die Gnade Gottes zusprechen, im heiligen Abendmahl Jesus begegnen. Das Wunderbare daran untermauert Luther mit den zwei folgenden Thesen, die er ironisch formuliert. These 63, dieser, in Klammern wahre Schatz, ist zu Recht allgemein verhasst, weil er aus Ersten Letzte macht. Und 64, der Schatz des Ablasses jedoch, ist zu Recht außerordentlich beliebt, allgemein im Volk, weil er aus Letzten Erste macht. Ich sage es mal positiv, dieser wunderbare Schatz der Kirche ist für jeden umsonst zu haben, ohne Geld, ohne Wallfahrt, ohne Frömmigkeit, ohne lange Gebete. Ich brauche nur mein sündiges Leben vor Jesus zu bringen und da haben die Reichen keinen Vorteil vor den Armen, eher im Gegenteil. Mal wieder zurück zur 62. Wissen wir eigentlich, wir, was für einen Schatz wir haben? Sind wir nicht viel zu kleingläubig oder verzagt? In der Lutherstadt Wittenberg, wo das alles losging, gehören heute 85% der Menschen, der Einwohner, keiner Kirche an. Sie interessiert dieser Schatz nicht. Warum? Liegt es vielleicht auch daran, dass wir als Christen und Kirche zu wenig diesen Schatz gezeigt oder angepriesen haben und zu wenig auftreten wie Menschen, die etwas Wertvolles weiterzugeben haben? Stattdessen beschäftigt uns als evangelische Kirche vor allem die weltlichen Schätze. Wir beschäftigen uns dauernd damit, dass wir unseren Standard nicht halten können, weil die Einnahmen perspektivisch zurückgehen. Wir müssen Stellen einsparen. Ich will die Berechtigung mancher Überlegungen gar nicht absprechen, aber trotzdem selbstkritisch sagen, wir wollen etwas erhalten. Wir sorgen uns um Strukturen, Einkommen, Gehälter, Haushaltspläne, auskömmliche Anstellungen für Mitarbeiter und dabei verpassen wir, den wahren Schatz der Kirche zu verkündigen. Das ist so ein bisschen das Problem der Landeskirche. Viele orientieren sich an freien Gemeinden oder amerikanisch geprägten Mega-Churches. Ein Insider erzählte mir von so einer Kirche oder Gemeinde, da spielt das attraktive Äußere eine große Rolle. Die angesagte Kleidung, die perfekte Beschallung, das tolle Buffet im Anschluss und die hohen Kosten bei bestimmten christlichen Konferenzen. Dies alles kann auch vom wahren Schatz der Kirche ablenken. Also Sorge um Bestandswahrung bzw. Ausrichtung aufs Wohlfühl-Christensein und Gottesdienst als großes Mega-Event. Deutsch will ich das Wort jetzt nicht. Aber ich sehe beides zumindest teilweise kritisch und leite deswegen mit kühnem Schwung zu den beiden letzten Thesen über, die mich ebenso stark angesprochen haben. These 94, man soll die Christen ermutigen, dass sie ihrem Haupt Christus durch Strafen, Tod und Hölle nachzufolgen trachten. 95, und dass sie lieber darauf trauen, durch viele Trübsale ins Himmelreich einzugehen, als sich in falscher geistlicher Sicherheit zu beruhigen. Die falsche geistliche Sicherheit damals war der Ablasshandel. Dass ich denke, wenn ich die St. Oswaldskirche stifte, ist alles gut. Gar nichts ist gut, weil Gott zuerst ehrliche Reue, Buße, Vergebung und wenn möglich auch menschliche Versöhnung will. Die tägliche Buße von These 1 passt wunderbar zu den letzten beiden Thesen. Tägliche Buße heißt Nachfolge Christi im Alltag. Gelebte Jüngerschaft. Das bedeutet, auch durch schwere Zeiten, Entbehrungen, Trübsal hindurchgehen zu müssen, beziehungsweise darauf eingestellt zu sein. In der westlichen Welt wird heute oft ein Wohlstandsevangelium gepredigt und gelehrt. Die Mehrheit der Christen weltweit geht aber durch viele Trübsale ins Himmelreich ein. Unser Herr Jesus Christus hat sehr deutlich gesagt, dass Nachfolge auch Entbehrungen bedeutet. Die Füchse haben Gruben und die Vögel haben Nester. Aber des Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Gott belohnt nicht unsere Frömmigkeit mit Wohlstand und irdischen Gütern. Manchmal geht es den Gottlosen viel besser, beklagt schon der Psalmbeter. Und doch bezeugen nicht wenige Christen, auch unter Leiden und Verfolgungen, ich möchte nicht tauschen, denn ich habe den wahren Schatz der Kirche, das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes kennen und lieben gelernt. Das will ich für kein Angebot der Welt wieder hergeben. Die 95 Thesen gegen den Ablass von Luther an die Schlosskirchentür genagelt, wie viele andere Thesenreihen davor und danach, haben den Stein ins Rollen gebracht. Luther hat ein Exemplar an den Fürstbischof Albrecht von Mainz und Magdeburg geschickt, in der Hoffnung, dass er sie sich zu Herzen nimmt und das Ablassunwesen einstellt. Doch der hatte nichts Eiligeres zu tun, als sie mit Ketzerei-Verdacht nach Rom weiterzuleiten. Darauf folgte dann der Bann des Papstes und das Weitere ist ja auch hinreichend bekannt. Ja, es werden immer und immer mal neue, provokante Thesen aufgestellt. Auch im Jubiläumsjahr 95 Thesen für unsere Zeit. Ich habe bei der Beschäftigung festgestellt, auch in den alten Luther-Thesen steckt noch so viel Sprengkraft für heute, für uns als Christen, für uns als Kirche, dass es sich lohnt, darüber vertieft nachzudenken und im Sinne Luthers zu disputieren. Ich schließe ab mit den Thesen, die mir die wichtigsten sind. Erstens, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, Matthäus 4,17, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. 62, der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. 94 und 95, man soll die Christen ermutigen, dass sie ihrem Haupt Christus durch Strafen, Tod und Hölle nachzufolgen trachten und dass sie lieber darauf trauen, durch viele Trübsale ins Himmelreich einzugehen, als sich in falscher geistlicher Sicherheit zu beruhigen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.